Herzlich willkommen, Joachim B. Schmidt, in unserem digitalen Lesezirkel. Euer Tell steht auf der Bestsellerliste. Ihr habt gerade eine anstrengende Lesetournee hinter euch. Und jetzt seid ihr wieder zurück in Island seit ein paar Tagen. Was ist das so ein Gefühl, dass ausgerechnet ihr mit dem Schweizer Nationalheld so einen Erfolg feiert? Das hättet ihr ja nicht erwarten können.
Nein, ich konnte es nur hoffen. Also danke vielmals, dass ich hier dabei sein durfte. Freut mich sehr. Aber es ist eine riesige Erleichterung mit dem Tell, weil ich natürlich nicht genau gewusst, wie denn der wirklich ankommt. Vor allem, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Die Buchidee, die ich schon lange mit mir herumgetragen habe, aber so die ersten Schritte sind also viel gewesen, boah, wie geht das? Wird das etwas? Oder investiere ich jetzt da ganz viel Arbeit für nichts? Und die ersten Entwürfe, die ich dann eigentlich rausgeschickt habe, also ich habe so meine üblichen Gegenleserinnen, das ist dann auch so ein bisschen zurückgekommen, über die Tell, wirklich, braucht es das jetzt auch noch? Haben wir das nicht schon genug gehabt? Und dort habe ich dann schon ein bisschen angefangen, Herzpöpperle zu kriegen.
Ihr habt gesagt, ihr habt schon viel investiert, also an Arbeit. Was hättet ihr persönlich für einen Bezug gehabt zu dem Nationalheld? Aufgewachsen im Bündnerland,
ja, einfach
nicht gerade so wie in der Schweiz wahrscheinlich präsent.
Also ein bisschen das Übliche würde ich halt schon sagen, dass man einfach mit dem aufwächst. Schon von früh an die Geschichte mitgekriegt haben. Also unser Vater hat uns oft erzählt am Abend. Und nachher gibt es ja all die verschiedenen Interpretationen. Wir sind dann mal ins Theater schauen und Marcocello, Cabaret und so weiter. Also das Tell ist schon irgendwie immer präsent. Aber die Geschichte selber hat mich nie recht befriedigt, oder besser gesagt, die Umsetzung von dieser Geschichte, die ich eben sehr spannend finde und sehr dramatisch, das hat mir immer ein bisschen gefehlt. Und darum habe ich es wahrscheinlich dann mit mir umgetragen. Aber dass es dann wirklich dazu gekommen ist, ich glaube, das hat schon ein bisschen mit Island zu tun. Also, dass ich nach Island ausgewandert bin, und vielleicht auch den Abstand gekriegt haben, wo man vielleicht auch braucht für so etwas. Und jetzt habe ich gerade kürzlich gelesen, ja, in einem Buch von Einar Kárason, ja, aber ein anderes Buch, vielleicht können wir noch auf den sprechen, isländische Autor, der hat geschrieben, im Ausland werden alle zu Patrioten. Und das stimmt ein bisschen, oder? Ich bin überhaupt kein Patriot war eigentlich, aber wenn man ins Ausland geht, dann spürt man plötzlich seine Wurzeln mehr und mehr. Und jetzt haben wir Kinder und dann ist das noch viel mehr, oder, dass man diesen Kindern auch das Heimatgut übermitteln möchte und sich zurückbesinnt auf die alte Heimat. Und das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem zu tun, dass ich dann letztendlich auch Lust gekriegt habe, um den Wilhelm Tell nochmal neu zu schreiben.
Man sagt, ja, oder das spürt man auch in diesem Buch. Das haben wir jetzt in diesen beiden Zirkeln auch darüber diskutiert, oder? Dass offenbar ja Island, das ist ja also sowieso der Nord, das Skandinavien, aber Island auch ist ja voll von so Mythen. Also auch noch mehr als wir in der Schweiz. Inwiefern hat das noch Inspiration gegeben?
Ja, das ist eine grosse Inspiration gewesen. Also die Isländer-Sagas. Vor allem, und wie die Isländer mit diesen Sagas umgehen. Aber auch so ein bisschen Selbstbewusstsein, das die Isländer haben, ein Stolz auf ihre Sagas, wo bei uns ein bisschen fehlt, oder? Mhm. Und das hat mich beeindruckt, eigentlich. Die Umstände in Island sind eigentlich ganz ähnlich. Also man hat zum Beispiel eine Saga, die spielt ums Jahr 1000. Und im 13. Jahrhundert wird die erst aufgeschrieben. Das heisst, bis dann muss die mündlich übermittelt worden sein. Zum Beispiel auch in Liedform. Möglicherweise haben die wirklich jemanden, den wir in der Familie oder in jeder Generation, der ein bisschen zuständig war für das. So sagt man es da zumindest. So geht man davon einfach aus, weil das muss einfach stimmen. Für die Isländer ist es wie logisch, dass das dann auch passiert ist, auch wenn jetzt da 200-300 Jahre dazwischen liegen, bis es endlich einmal aufgeschrieben wird. Mhm. Und das hat mich fasziniert, weil bei uns tut man ja schnell hinterfragen und belächeln und da hat es doch sowieso nicht gegeben und wir wissen, wir haben ja nichts über den gefunden und das ist sowieso alles nur geklaut und so weiter. Das ist so ein bisschen der Tell, wo ich in der Schweiz auch kennengelernt habe und dann habe ich jetzt gefühlt, komm jetzt, nein, das ist jetzt unsere Saga, die ist gut, das ist eine super Geschichte und die ist vielleicht in anderen Ländern auch erzählt worden. Das ist schon möglich, aber wir haben es am besten gemacht und die holen wir jetzt zurück, die gehört jetzt zu uns. So ein bisschen in dem Stil habe ich mich inspirieren lassen von den Isländern.
Und also was das Auffallendste ist, dass dir diesem Teil eben eigentlich das, so das Heldenhafte genommen haben. Oder? Also bei euch ist ja der Wilhelm Tell einfach ein normaler, ja, vielleicht nicht ganz normal, aber einfach ein spezieller Typ. Und wir haben viel diskutiert so über den Charakter oder wie die uns präsentieren. Die einen haben gefunden, ist ein sensibler Typ. Ein interessanter, so ein bisschen gegen aussen, so ein bisschen grobian, aber innen sehr eine weiche Seele. Andere haben gefunden, sie können jetzt mit dieser Beschreibung gar nichts anfangen. Für sie war das eher ein unsympathischer Mensch, der ja auch nicht sehr, ja, wie mit diesen Buben umgeht, oder jedenfalls mit dem Walter, glaube ich, mit dem Älteren, mhm, der ja nicht sein Sohn ist. Oder auch, er ist nicht der einfachste Kostgänger, oder? Mhm. Wie entsteht so eine Figur? Wie hat er das angepackt? Also hat er da irgendeinen Typ gesehen? Oder wie konstruiert man so eine Figur, die eigentlich ja schon gegeben ist, also respektive so belastet ist mit irgendwelchen grandiosen Klischees, kann man jetzt mal sagen?
Ja, ich habe den immer irgendwie so in dieser Art gesehen. Also immer, wenn ich mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt habe oder mit dieser Geschichte, die mich dann auch mal ein bisschen frustriert hat. Und darum habe ich so als erstes mal alles Unglaubhafte habe ich mal rausgestrahlt. Also überall, wo man merkt, aus den Versionen, die es vorher gegeben hat vom Wilhelm Tell, aha, da hat man jetzt probiert, politisch irgendwie etwas zu beeinflussen, oder da will man jetzt einfach den Übermensch schaffen, wo es nicht kann geben. All das habe ich eigentlich probiert, so ein bisschen rauszustrahlen. Und durch das entsteht dann fast allein eigentlich ein bisschen Aussenseiter. Also früher, so wie ich es jetzt bei meinen einfachen Recherchen, und ich muss sagen, ich bin kein Historiker, gell? Aber bei diesen einfachen Recherchen da im Mittelalter hat man schon probiert, eine dichte Dorfgemeinschaft zu sein. Man hat das gebraucht, man hat das müssen so haben. Wenn man außerhalb vom Dorf war, dann ist schon mal etwas ein bisschen komisch gewesen. Und schon dort hat mir das ein bisschen einen Indiz gegeben, dass da ein Aussenseiter ist. Dann latscht er noch mit der Armbrust auf den Markt. Wobei bei mir dann eben nicht mehr. Aber dann habe ich gedacht...
Ja, der Sohn macht sie ja kaputt.
Der Sohn macht sie eben kaputt. Das ist eben etwas, was mich immer gestört hat. Wieso geht der bewaffnet auf den Markt oder ins Dorf, wo von den Habsburger besetzt ist? Das ist keine gute Idee. Also, ein dummer Mensch habe ich eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass der Wilhelm Tell ist. Gut, ich habe die Armbrust, also Walter, die Armbrust kaputt machen lassen. Aber doch, es zeigt mir schon, er ist ein bisschen Querulant oder ein Querdenker oder einer, der sich nicht möchte sagen lassen, was er jetzt darf und was er nicht darf, dass er nachher den Hut völlig übersieht. Oder der geht nicht jeden Tag ins Dorf, der kriegt das nicht mit. Das sind alles so ganz logische Gedanken, also logisch für mich zumindest, wo ich mir gemacht habe. Oder, ja, ich habe ihm jetzt das Bergbauernsein gegeben Und der Jäger, aber dass er jetzt auch noch der Einzige ist, der kein Schiff im Sturm steuern kann, wie beim Schiller, das hat mich auch immer gestört. Das habe ich auch nicht wollen. Oder? Also das sind so Sachen, die ich dann herausgestellt habe, wo dann irgendwie ein anderer Mensch daraus sich herauskristallisiert hat. Mhm. Irgendwie.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Habt ihr zuerst quasi so eine Figur gebaut, bevor ihr mit Schreiben angefangen habt? Respektive man erfährt ja, was der Teil für einen ist, eigentlich nur durch die verschiedenen Perspektiven. Das ist ja das Raffinierte, oder? Dass man ja, dass ja nicht er selber sich uns vorstellt, sondern dass wir einfach merken, wie er von den verschiedenen, von der Hedwig oder von der Schwiegermutter oder vom Sohn oder so wahrgenommen wird. Also, wie muss man sich das kompositorisch vorstellen, wie ihr da seid vorgegangen? Habt ihr zuerst auf einem Blatt oder Kanal die Charaktere gehabt und habt ihr das erzählt, wer was quasi vermittelt? Oder wie sieht das aus?
Das sieht relativ einfach aus bei mir. Ich schreibe, also das heisst, ich mache mir vielleicht lange Überlegungen, bewusst oder unterbewusst. Vor allem jetzt an dem Tell habe ich jahrelang umgedacht, immer mal wieder. Und so sind die Figuren, oder vor allem der Tell und so, sind durch das ein bisschen entstanden. Und dann fange ich an zu schreiben und dann lege ich einfach los. Also dann bin ich eigentlich irgendwie unterbewusst schon sehr weit mit dem Werk.
Und das schreibt dann chronologisch? Also die Perspektiven wechseln, sind auch in diesem Rhythmus entstanden?
Praktisch so, ja. Ja, nachher geht man schon ein bisschen drum flicken. Aber so habe ich es eigentlich geschrieben. Und darum leitet oft auch eine Figur in die nächste Figur über. Also das finde ich dann auch sehr angenehm. Aber man redet vielleicht über den Elbler, Dobler oder so. Und dann gehe ich gerade in die Figur rein. Und dann redet der über den Walter. Und das ist doch eigentlich noch ein netter Bub. Und zack, sind wir schon wieder beim Walter. Also das ist wirklich so, das entsteht dann beschrieben, dass mir die Figuren wie vorgehen, wer ist jetzt, sollte jetzt als nächster dran kommen. Der Tell selber ist aber ein bisschen eine Ausnahme. Weil der, genau, der hatte ich eigentlich auch drinnen gehabt, von Anfang an. Der hat auch beschrieben und erzählt. Aber es hat nie richtig gestimmt. Ich habe den einfach nicht richtig hergebracht. Irgendwie seine Stimme oder etwas hat einfach nicht gestimmt. Und dann habe ich mal das erste Tell-Kapitel mal rausgekippt. Das, was man dann hätte müssen wissen oder die Informationen, die man eigentlich braucht, habe ich dann einfach jemand anderem gegeben. Und das hat funktioniert, also von mir aus gesehen. Und dann habe ich das mit dem nächsten Tell auch gemacht und mit dem übernächsten und habe immer wieder den Tell rausgefallen. Bis es nicht mehr gegangen ist eigentlich. Und bis ich gemerkt habe, jetzt ist seine Stimme viel stärker, oder? Wenn er hat schon viel, früher hat er schon viel mehr mit seinem Bruder Peter geschwätzt, eigentlich in Gedanken. Aber erst dort am Schluss, wo er halb tot im Schnee liegt und nach seinem Bruder ruft, dann ist das viel stärker geworden. Dort hat es gestimmt.
Der Tell ist ja eben auch ein verwundeter Mensch, oder? Ein seelisch verwundeter Mensch, oder? Also einerseits geht er sich natürlich Schuld oder fühlt sich schuldig wegen dem Tod von dem Bruder, weil er ihn nicht retten konnte. Dann fühlt er sich schuldig auch im Zusammenhang mit dem jungen Pfarrer, der quasi der Nachfolger war vom alten Pfarrer, der die jungen Buben da missbraucht hat. Dort hat er es gewusst, aber hat nicht eingegriffen, hat immerhin den Bruder davon bewahren können. Also insofern hat er dort rechtzeitig das Veto eingelegt. Das ist ja ein Seitenstrang, aber nicht ein unwesentlicher. Der Geistliche, der da vorkommt, der Pfarrer, hat offenbar immer wieder sexuelle Übergriffe gemacht. Und wir haben in unserer Runde noch lange diskutiert. Die einen haben gefunden, das ist sehr subtil gemacht und passt total in die Geschichte und erklärt natürlich auch ein bisschen den Charakter des Tell, oder? Also der ist prägt für das Leben. Die anderen wiederum haben gefunden, muss jetzt das auch noch rein, das Buch? Was war eure Überlegung? Ist es aus dem Tell rausgekommen, weil ihr denkt, ich möchte den noch so ein bisschen verletzter machen? Oder ist es einfach auch aus der Zeit raus gedacht?
Ja, es ist. Das ist eine gute Frage. Also, es ist wirklich. Ich habe das auch einfach so ein bisschen entstehen lassen, ohne jetzt im Voraus irgendwie zu denken, jetzt bringe ich da noch Missbrauchgeschichte aus der Kirche, das muss jetzt auch noch rein, irgendwie. So ist es nicht gewesen. Wenn ich jetzt mich richtig erinnere, dann habe ich eben, also ganz, ja, so ein bisschen intuitiv, also ich habe wollen, dass wenn das Habsburger Boot mit dem Tell auf der See rausfährt, dass eben kein Sturm kommt. In Island gibt es diese Szene auch immer mal wieder in den Sagas. Jedes Mal, wenn irgendjemand ein Boot auf den Fjord rausschiebt, dann kommt immer ganz plötzlich, unerwartet kommt ein Sturm und es passiert eine Katastrophe. Das ist so ein bisschen ein Trick, den die Geschichtsschreiber früher wahrscheinlich oft angewendet haben, wo man bei uns auch braucht. Oder? Und das hat mich, oder? Und dann der Tell wird dann so zum Held auch. Und dann denkt, nein, bei mir ist es ganz schönes Wetter. Und das Boot kippt, weil die sind besoffen. Und dann denkt, oh nein, dann muss er muss ja schwimmen können. Und also, was ich jetzt weiss, hat man früher das nicht so, oder damals hat man das eigentlich nicht können. Dann denkt, gut, dann hat irgendjemand, muss ihm Schwimmen beigebracht haben. Und so bin ich dann auf den Pfarrer, auf den alten, okay, auf den Pfarrer loser gekommen. Und dann habe ich gedacht, oi, wieso hat jetzt der diesen Buben das Schwimmen beigebracht? Und ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Und ich habe das Gefühl, haarscharf am Missbrauch vorbeigeschlittert. Wir haben katholische Pfarrer im Dorf, wo dann die einfach plötzlich wieder verschwunden sind und ersetzt worden sind von jemandem Neuem. Das wird jetzt aufgearbeitet, also da ist man gespannt, was da noch auf uns zukommt in der Schweiz. Aber also so habe ich dann gedacht, ja, das ist auch logisch irgendwie, alles muss sich logisch anfühlen. Und so dann die Freundschaft, wo nie hat können zustande kommen zum Pfarrer Taufer, sein Bruder, den er beschützt. Es steht wie ein Sog beim Schreiben auch, dass man sich in etwas hineinschreibt und es wird immer schlimmer und schlimmer. Man kann gar nicht dagegen ankommen. Und das erklärt dann mir plötzlich, wieso jetzt der Tell immer so mit dieser Gewitterwolke rumläuft, oder?
Der Gessler ist ja auch noch so eine klassische Figur, die ihr auch wieder anders hat, interpretiert. Also der hat ihm so das Böse genommen. Wir haben ja gefunden, eben, der wirkt ja eher ein bisschen contre-coeur, ist er da eigentlich der Bösewicht vor Ort. Er schreibt ja seiner Frau und ja, wirkt auch ein bisschen sensibel. Wir haben so ein bisschen den Eindruck gehabt, ihr wollt. Er hat den Harras genommen, dass ich sie ungeliebt, also vom Gessler ungeliebt, Adla Abda, wo der ein bisschen der Gessler-Klische hat verwirklicht. Stimmt das?
Ja, also Entschuldigung. Ich wollte, dass der Gessler eigentlich, ja, dass man sich auch mit dem identifizieren kann und sich in den fühlen kann und Verständnis hat. Er ist überfordert, er will nicht dort sein. Er ist entwurzelt, also irgendwie kann ich mich auch sehr gut mit ihm mitfühlen. Und dann ist der Harras, oder? Der hat sich also da wie ein bisschen breit gemacht in dieser Geschichte. Und es braucht es eben gleich. Also ich habe dann wirklich den Harras auch wählen, wo die Gewaltspirale so ein bisschen ins Trüllen bringt, oder? Dass er da etwas auslöst, wo dann niemand mehr kann aufhalten kann, weder der Gessler noch der Tell. Es wird immer schlimmer. Und ich meine zum Beispiel, der Pfarrer Taufer probiert ja dann auch mal einen Brief zu schreiben und sagt, die Schuld sei jetzt beglichen, und der gerät dann dummerweise an Harras. Aber ein Welt, der natürlich nur schon so heisst, und den habe ich aus dem Schilderbuch entnommen, wobei dort heisst er der Harras, was eigentlich auch sehr cool ist.
Okay.
Aber das ist ein Name, der verpflichtet, da muss man einfach ein bisschen Bösewicht draus machen.
Also der hat der Schiller auch studiert. Also hat es dann auch so Pflichtszenen gegeben? Klar, der Apfelschuss hätte ja müssen drin sein, sonst wäre es überhaupt nicht der Teil. Der Hut, eben der Gessler, die Flucht nach Küsnacht. Ist das so mehr gefühlsmässig passiert? Welche Elemente müssen drin bleiben und welche man kann anders interpretieren? Wie zum Beispiel die Familienzusammensetzung ist ja ganz anders.
Ja, genau. Also ich habe schon so Eckpfeiler wollen haben, wo man sich auch orientieren kann als Leser und zurechtfinden und Freude haben auch. Also ich möchte eigentlich schon, dass man, also man muss es nicht, aber wenn man jetzt den Schiller nochmal liest, wenn man nicht schon von früher kennt, dass man dann vielleicht auch ein bisschen Freude hat. Ah, ja, das, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Oder ja, da hat er es jetzt so gemacht, aber ganz anders. Aber Szenen ist da. Also dass das ein bisschen eine Spielerei ist, auch mit der Grundmaterie eigentlich.
Aber man muss ja dann gleich noch wieder erkennen, sonst ist es ja nicht mehr so lustig, oder?
Genau, jetzt, dass sich die schon am Anfang in den Felsen begegnen, das ist beim Schiller auch so, aber es geht dort ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Es wird, glaube ich, erwähnt, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, wie es vorkommt. Aber es gibt ja den Film aus den 60er Jahren oder Anfang 60er Jahren, Wilhelm Tell. Und dort ist die Szene ganz stark, wo sich die begegnen, der Wilhelm Tell und der Gessler, in den Felsen. Und der Tell hätte ja eigentlich die Möglichkeit, ihn dort runterzuschupfen, und dann wäre die Geschichte gerade fertig. Aber er macht es nicht. Mein Vater hat mir das früher erzählt. Er hat gesagt, wenn er dort einfach den Gessler runtergeschupft hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Und das ist mir irgendwie geblieben, oder? Und die Szene hat unbedingt müssen drin sein, jetzt zum Beispiel die Begegnung in den Felsen. Und es ist bei mir noch steiler und noch schwieriger, aneinander vorbeizukommen. Also doch, also ganz bewusst die Stellen aus den Quellen, die ich studiert habe, die ich im Buch auch anwählen.
Was natürlich, wir sind fast nur Frauen in diesem digitalen Lesezirkel. Also nicht, dass es nur Frauen sind, aber wir hatten Freude gehabt, dass ihr so starke Frauenfiguren habt gezeichnet. Also das fällt auf, oder? Ich meine, die Hedwig und die Mütter, die Schwiegermutter und Mutter vom Tell, die sich da wirklich ihr Leben aufs Spiel setzen, oder die Mutter sogar, also das Leben lässt, weil sie sich einmischt. Beim Steller ist es ja mehr so die Stauffacherin, die wir da irgendwie kennen als Frauenfigur. Und ich nehme an, da kommt dann schon auch der Joachim Schmidt vor, das Denkmal setzen für die Frauen dahinter, oder? Das ist jetzt eine suggestive Frage, aber...
Ja, also das schon, aber ich muss auch sagen, das ist auch ein Einfluss von den Isländern und auch von den Isländer-Sagas, die ja auch sehr alt sind, aber wo es eben auch Frauenfiguren gibt in der Geschichte, wo auch handeln, wo also wirklich auch zu der Handlung von der Geschichte beitragen. Nicht in jeder Saga, aber sie kommen vor. Und das ist für die Historiker, die Manuskripte sind für die Historiker ein Glücksfall, oder man hat da wie ein Fenster in die Zeit. Man weiß, dass Frauen in der, wie sagt man, in der Rangliste sehr weit unten gewesen sind, auch in Island, ganz in der Nähe von der von den Sklaven eigentlich ums Jahr 1000 herum. Aber dass das eben gleich dann nicht immer so war, sondern dass die wirklich auch viel mehr zu sagen hatten, als man denkt, eigentlich. Und das habe ich übernommen. Und das ist ja auch irgendwie ganz logisch. Ich habe auch das Gefühl, dass man über ja, vielleicht die letzten 200 Jahre Geschichte aus einer sehr männlichen Perspektive geschrieben hat. Dass unsere Geschichte ist von Männern geschrieben worden, für Männer, oder? Und darum bin ich überzeugt, dass Frauen viel mehr beitragen haben zum täglichen Leben, zu Entscheidungen. Das ist wie logisch, oder? Und das war so ein bisschen der rote Faden gewesen beim Buchschreiben. Es muss logisch sein, es muss realitätsnah sein, es muss Sinn machen. Und das ist dann auch, oder ich möchte es vervollständigen, ein bisschen so, oder dass man es wirklich, dass er nicht nur eine Familie hat mit einer Frau, die ihm viel Glück wünscht und zwei Buben, sondern dass da auf dem Bauernhof eben noch mehr Leute sind und nochmal eine Generation dazu. Also das ist einfach so eine Vervollständigung gewesen. Ich bin ein totaler Feminist, oder? Aber ehrlich gesagt hat das wenig mit dem zu tun gehabt, sondern einfach es muss einfach logisch erscheinen und Wilhelm Tell wird nur glaubhaft, wenn sich auch Frauen um ihn bewegen, die auch immer mal sagen, was er machen soll, ob er jetzt die Kuh soll verkaufen oder nicht. Also das ist einfach logisch. So.